Hallo.
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 Hallo. Herzlich willkommen bei der Sendung Tipkin.
In der Sendung für Popfeminismus und Alltagsschrott.
Und Queerpolitics.
Bei Radio Blau.
In Szene setzen ohne Kompromisse.
Viel Spaß.
Herzlich willkommen bei der Sendung Tipkin. Das war gerade ein Song von der Band Fuchsia, geschrieben wie Fuck und dann S-I-A, eine Band aus Bologna, aus Italien. Und im Anschluss hört ihr noch einen Song von dem neuen Album von Boy Harsha, das noch nicht erschienen ist, aber es gibt schon zwei Songs, die ihr bei Bandcamp anhören könnt. Das Album erscheint dann im September. Danach hört ihr eine Sendung von der Redaktion von Women's Bar Digitale von Sphere Radio. Women's Bar geschrieben mit V. Und ja, danke an die Redaktion von Women's Bar. Also wir übernehmen deren Juli-Sendung. Dort interviewen sie die Aktionskünstlerin Ceci Leonard. Und ja, das ist ein wunderbar mutmachender Beitrag zum Thema was können wir auch mit Schaffenskraft gegen Ohnmachtsgefühle tun, in dieser sich immer antidemokratischer und autoritärer entwickelnden Welt. Genau. Also jetzt erstmal viel Spaß mit Musik und danach hört ihr die Women's Bar, die ihr ansonsten übrigens auch überall da hören könnt, wo es Podcasts gibt.
Digitale erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wir gehen von unseren Erfahrungen aus, das heißt aber auch, dass andere Personen ganz andere Erfahrungen machen können oder machen müssen.
Ihr habt Anregungen und konstruktive Kritik? Schreibt uns gerne auf Instagram @womensbar.
Women's Bar. Deine feministische Bühne.
Hallo und herzlich willkommen zur Women's Bar im Juli, die letzte Women's Bar vor einer kurzen Sommerpause. Wir machen dann weiter am ersten Freitag des Monats im September. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe aktuell das Gefühl, politischer, aber vor allem auch feministischer Aktivismus erfordert gerade extrem viel Mut. Es erfordert Mut, aktuell noch Utopien zu haben, immer noch anzufangen, umzudenken. Und immer wieder und fortlaufend von einer anderen Seite als dem Mainstream her zu überlegen, wie man leben will, wenn der Mainstream immer weiter nach rechts rückt. Um es auf den Punkt zu bringen, machen erfordert Mut. Aber oft gibt uns das Machen auch etwas zurück, glücklicherweise. Vor allem aus feministischen Banden und geteilter Erfahrung kann sich enorm viel neuer Mut entwickeln und jede Menge Kraft. Oder, wie es meine heutige Gästin in ihrem Buch ausdrückt, Machen erfordert nicht nur, sondern macht auch Mut. Und Machen stellt der Gleichgültigkeit eine klare Haltung entgegen. Hallo Ceci Leonard, wie schön, dass du heute da bist.
Hi, ich freue mich auch da zu sein.
Ja, vielleicht noch ein paar Worte zu dir. Du bist jahrelange Aktionskünstlerin, unter anderem früher auch mal beim Zentrum für politische Schönheit. Das kennen vielleicht auch die eine oder anderen Personen, Hörenden. Du bist Feministin, Mutter von 3 Kindern und Gründerin von Radikale Töchter. Wie schön, dass du heute hier bist.
Ja, ich freue mich.
Ich bin total gespannt, was du erzählst, was eine Aktions- oder Aktivismusform, die mich total lange schon so begeistert oder voll viel mit mir macht, das zu beobachten, was ihr da so tut. Und trotzdem ist es ja schon oftmals auch eine andere Form, als, sage ich mal, viele Leute ihren Aktivismus vielleicht fassen würden. Magst du vielleicht mal sagen, was ist aus deiner Sichtweise oder deiner Erfahrung feministische Aktionskunst? Und was macht diese Form des politischen Ausdrucks vielleicht besonders für dich?
Sehr gerne sage ich was dazu. Also vielleicht zu Radikale Töchter erstmal. Radikale Töchter machen selber eigentlich fast gar keine Aktionskunst im klassischen Sinne, also dass wir aktionskünstlerisch in Erscheinung treten. Für mich ist es aber doch feministische Aktionskunst, weil was wir machen kreative, künstlerische, politische Bildungsarbeit. Das heißt, wir inspirieren andere Menschen dazu, ins Handeln zu kommen, selber politisch aktiv zu werden, kreativ politisch aktiv zu werden, ihren Themen Gehör zu verschaffen und das auf eine ganz besondere Art und Weise, nämlich durch Aktionskunst. Und das an sich, also dieses Skillsharing, dieses Bandenbilden, ist für mich aktivistisch. Und das ist für mich vor allem feministisch, politisch aktivistisch. Und ja, da steckt ganz, ganz viel drin. Und ja, was macht für mich politische, feministische Aktionskunst aus? Einerseits hat es natürlich damit was zu tun, wer macht die Kunst? Wie finden wir uns zusammen? Wie entsteht das, was wir machen? Aber auf der anderen Seite sind es natürlich auch die Themen, die mich umtreiben. Und ich finde, Aktionskunst ist eigentlich per se feministisch auf eine Art und Weise, weil es eine Underdog-Kunst ist. Und das war schon immer das, was ich daran so geliebt habe. Man braucht kein krasses Engagement bei einem Theater. Keiner fragt einen, ob man künstlerisch aktiv sein will. Man hat sozusagen die Chuzpe, als kleine Gruppe etwas gegen die Großen der Politik auszusagen, sich Gehör zu verschaffen. Und das ist so bottom-up und so inspirierend, dass es einfach, ja, meine große Leidenschaft ist.
Für viele, die sich jetzt noch nie mit so Aktionskunst auseinandergesetzt haben oder vielleicht davon noch nie irgendwas mitbekommen haben, magst du vielleicht mal so ein Beispiel nennen, dass man sich das so vielleicht ein bisschen mehr vorstellen kann, wie sowas aussehen kann oder wie der Ausdruck aussehen kann?
Ja, also beim Zentrum für politische Schönheit, bei dem ich viele Jahre als Künstlerin aktiv war, haben wir 2017 beispielsweise nach der Aussage von Björn Höcke, diesem Rechtsradikalen bei der AfD, der hat gesagt, dass das Holocaust-Mahnmal in Berlin ein Denkmal der Schande ist. Und wir haben dann 9 Monate daran geplant und ihm ein Miniatur-Holocaust-Mahnmal bestehend aus 24 Stelen in seinen Nachbargarten in Thüringen gebaut. Das heißt, er musste jeden Tag und muss immer noch jeden Tag darauf schauen. Und das ist sozusagen Aktionskunst. Das heißt, man konfrontiert PolitikerInnen beispielsweise mit einer Aussage und bringt es in eine künstlerische Form und in ein Bild, was symbolisch so viel mehr aussagt. Und das Krasse war auch 2017, die AfD war da gerade in den Bundestag eingezogen. Und es war das erste Mal seit 1945, dass wir Nazis im Bundestag hatten. Und ja, da dieses Bild, also unsere deutsche Geschichte zu sehen, eigentlich die Gräueltaten, die damit angetan wurden in diesem Nachbargarten, das könnte man als Aktionskunst werten. Oder eine andere Aktion, die wir gerne mitbringen in unseren Workshops. Dazu erzähle ich auch gerne noch mal mehr. Ist das eine Gruppe in London, The Dad Shift hieß die. Über Nacht ganz London berühmte Statuen von berühmten Männern, die irgendwie was Großartiges gemacht haben, den haben sie so in Babytragen, so Babypuppen umgebunden oder Babys in den Arm gelegt, um darauf hinzuweisen auf diese unfaire Care-Arbeit und darauf hinzuweisen, dass wahrscheinlich die meisten großen Männer nur dorthin kommen konnten, weil sie einen ganzen Stab an Frauen hatten, die diese Arbeit gemacht haben, diese Care-Arbeit. Und so kann Aktionskunst aussehen. Ich glaube, das Wichtige zu unterscheiden vielleicht zwischen klassischem Aktivismus ist, man möchte nicht in erster Linie das politische Problem dahinter lösen, sondern es geht darum, Aufmerksamkeit auf dieses Thema zu lenken, vielleicht andere zum Mitmachen, Mitdenken zu inspirieren. Und ich glaube, darin liegt manchmal eine viel größere Kraft, als zu versuchen, das Ergebnis, das Problem zu lösen, vor allem, wenn wir gerade in einer Zeit leben, wo die politischen Probleme so groß und so unlösbar erscheinen. Ja, Klimakrise. Ja, wie sollen wir da je was tun? Aber wenn es darum geht, vielleicht in einem kleineren Moment darauf aufmerksam zu machen, dass das immer noch das Problem unserer Zeit ist, dann schaffen wir es, dass mehr Menschen mitmachen und sich begeistern. Und darum geht's, glaube ich, gerade. Also, dass wir nicht aufgeben, nicht uns auf die Couch und in unser Privatleben zurückziehen. Nein, das Private ist politisch und es braucht uns gerade alle.
Ja, ich finde das Tolle daran ist irgendwie auch, du hast es gerade so ein bisschen angesprochen, diese ganzen Probleme oder Krisen, die gehen ja alle so schnell voran und es passiert die ganze Zeit irgendwas Neues und so eine Aktionskunst kann manchmal wie so ein Besinnen auf, was ist gerade eigentlich das, was bei mir oben aufliegt und was möchte ich da eigentlich versinnbildlichen. Und bei den Personen, die es anschauen, auch so ein bisschen so wie den Spiegel vorgehalten zu bekommen oder das Ganze mal so verbildlich zu sehen, was eigentlich schon wieder fast wie normal geworden ist. Weil ich habe das Gefühl, manche Sachen sind unfair und scheiße, aber werden so schnell normal. Weißt du, wie ich meine? Und das kann so ein bisschen so dieses sagen, so, hä, ich sehe es jetzt vor mir, das ist eigentlich gar nicht normal. Also so im Sinne von, mit dieser Normalität möchte ich weiter leben.
Ich finde, du sprichst gerade zwei super wichtige Punkte an. Der erste Punkt ist, dass diese Vielzahl und diese Überlagerung der Krisen absolut zu dieser Ohnmacht führen. Ich glaube, das ist auch der Hauptpunkt bei uns in den Workshops, dass künstlerische Auseinandersetzung zwingt dazu, einmal konkret zu werden, zu sagen, um welches Thema geht es mir jetzt? Wo findet die Aktion statt? In welchem Zeitraum lasse ich das stattfinden? Und das heißt nicht, dass ich damit die Probleme der Welt lösen werde. Das werde ich nicht. Aber ich habe irgendwo angefangen. Und dieses irgendwo anfangen kann manchmal ja was Größeres auslösen in anderen Menschen, die das sehen. Die sehen, ja, oh wow, da sind Menschen aktiv geworden. Und das ist wahnsinnig wirkmächtig. Und gleichzeitig ist es aber manchmal so schwer, dann zu sagen, okay, ich möchte nicht das Patriarchat an sich bekämpfen, sondern ich möchte in der Schule bei meinen Kindern beispielsweise dieses Thema in den Bildungsplan bringen. Das ist konkret, damit kann ich was anfangen und dann kann ich dazu arbeiten. Und das andere, was du gesagt hast, ist ja einfach eine Krankheit, glaube ich, auch unserer Zeit und was ganz wichtig ist, dass das angesprochen wird. Unmenschlichkeit darf niemals normal werden. Und die Gefahr ist gerade aber ganz, ganz groß. Also nehmen wir überhaupt das Thema Abschiebung, wie über Menschen anderer Herkunft gesprochen wird seit Jahrzehnten in Deutschland und wie das immer mehr normalisiert wird. Und auch da ist Aktionskunst einfach so ein wahnsinnig wichtiges Tool, weil es Dinge noch mal zuspitzt und auf den Punkt bringt und uns wachrüttelt und auch provoziert.
Ja, diesen Aspekt der Provokation finde ich ganz interessant, weil manchmal, also zum Beispiel bei dem Beispiel, was du gesagt hast mit diesem Zitat von Höcke, also eigentlich ist es ja nur die Versinnbildlichung dessen, also was er gesagt hat und damit gemeint hat, dass es ja gar nicht so schlimm ist. Dann kann man es ja auch in seinen Nachbargarten stellen. Also, aber das Provokante ist ja, dass wenn man etwas sagt, und das finde ich auch im Kontext von Social Media so interessant, weil da wird ja ganz viel gesagt, und das ist einfach so, ja, ich habe es halt, ich habe es ja nicht so gemeint. Die Leute nicht mitdenken, dass die Worte, die sie nutzen, so brutal sind. Und wenn wir das Ganze verbildlichen, die Brutalität klarer wird. Und das finde ich so krass daran. Gerade in Zeiten, wo viel mal eben gesagt wird, in Anführungszeichen, durchaus hilfreich sein kann.
Ja, also ich glaube, das war auch das, was mich so wütend gemacht hat als Künstlerin damals, dass ich wusste, dass er das sagen kann und dass zwar kurzfristig ein Aufschrei durch die Gesellschaft geht, aber dass es danach wieder verpufft und egal ist. Und das hat sich im Extrem dann dadurch gezeigt, dass tatsächlich so viele Menschen die AfD gewählt haben, dass sie dann in den Bundestag gewählt wurde. Und das sieht man ja jetzt auch wieder. Also die AfD ist bei annähernd 40% gerade in Umfragen vor Sachsen-Anhalt, vor den Wahlen in Sachsen-Anhalt und ist aber vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextreme Partei eingestuft. Also das ist einfach unfassbar und ich glaube, das ist ein Fakt, den nehmen wir so wahr, aber was das wirklich bedeutet dafür, ich hoffe, dazu gibt es auch noch Aktionskunst, das muss irgendwie erfahrbar oder erfühlbar gemacht werden.
Auf jeden Fall. Du hast ja gesagt, du hast beim Zentrum für politische Schönheit gearbeitet, da warst angestellt und dann kam es dazu, dass du die radikalen Töchter gegründet hast. Vielleicht einfach mal, wie kam es? Woher kam dieser Wunsch zu sagen, ich möchte diese spezielle Form der Initiative gründen?
Also nachdem die AfD in den Bundestag eingezogen ist und man so in der Bevölkerung so eine allgemeine Ratlosigkeit und auch so eine Ohnmacht gespürt hat, da war mir eigentlich schon klar, dass es voll wichtig ist, dass nicht einige wenige künstlerische Genies in Anführungsstrichen politische Aktionskunst machen, weil ich so daran glaube, dass das so ein wirkungsvolles Mittel ist. Nein, das muss irgendwie raus in die Masse. Also wir brauchen viele Menschen, junge Menschen, die Lust haben, sich politisch zu engagieren, sich zu beteiligen, die aufstehen gegen Rechts, gegen Unmenschlichkeit. Und damit war eigentlich die Idee geboren. Ich glaube auch, dass mich schon immer total beschäftigt hat, das war ja eigentlich die Frage nach 45 in der Bundesrepublik, wie konnte es eigentlich dazu kommen, dass die Nazis die Macht ergriffen haben? Und vor allem, warum haben so viele Leute geschwiegen und nicht gehandelt? Und ich glaube, bis heute haben wir versucht, als Gesellschaft darauf Antworten zu finden, aber wir haben nicht wirklich das Handwerkszeug gelernt. Und ich begreife wirklich radikale Töchter als so eine Schmiede, wo politische Bildung eben was ganz Praktisches hat. Es geht darum, dass ich inspiriert werde, als Mensch nicht nur theoretisch über Sachen zu schimpfen oder darüber Bescheid zu wissen, sondern dass ich dann auch den Mut habe, ja, mit ganz viel Fehlbarkeit, die es immer hat, wenn wir handeln, ins Handeln zu kommen, andere dazu zu begeistern, ins Handeln zu kommen und vor allem das eben auf diese künstlerische Art und Weise.
Ich finde so sehr programmatisch, heißt ja auch dein Buch, also Machen macht Mut. Also so ein bisschen dieses so Anfangen oder auch, dass einem jemand was zutraut oder also dass man sich selbst auch was zutraut, aber dass man auch so ist, hey, du kannst was machen. Also ich glaube so, das ist ja auch oft so ein Ding, so ja, es gibt halt Personen, die sind halt aktivistisch oder politisch und dann ist da auch manchmal wie so eine Art Wissenshoheit, so nach dem Motto, ja, wenn ich nicht ganz genau mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, dann da darf ich dazu nichts sagen oder darf ich dazu nichts machen. Und kommt daher auch der Titel, also dieses so Mut machen, anzufangen.
Ja, ich glaube, Demokratie war eigentlich so als Anti-Ohnmachtssystem auch gedacht und aufgebaut. Also eine Demokratie funktioniert ja nur dann, wenn alle Menschen das Gefühl haben, es lebt davon, dass sie selbstwirksam werden, über Wahlen auch hinaus, also dass sie sich mit einbringen. Und unser System erzieht das aber fast richtig Kindern und Jugendlichen ab. Also wenn wir in die Schule gehen, werden wir eben nicht dazu ermutigt, in dieses Selberdenken, ins kritische Denken, ins Hinterfragen zu kommen, selber Sachen auch auszuprobieren, auch damit zu scheitern, sondern das ist eigentlich ein System, wo genau diese Wissenshoheit uns eingetrichtert wird. Es gibt die Gymnasiastinnen, die sind mehr wert als die, die nur zur Hauptschule gehen. Die fühlen sich auch als wertvoller oder weniger wert in unserer Gesellschaft. Das zeigt sich dann über das Gehalt. Es zeigt sich auch im Bundestag beispielsweise, dass es so wenig Menschen gibt, die eben nur einen mittleren Schulabschluss haben, die dort vertreten sind. Also all diese Ungleichheit. Und das ist wirklich was, also da ist einfach ein Schatz an Menschen, wo ich sage, als Humanistin und als Feministin, die haben Ideen, die möchten mitmachen, was so schade ist, dass das ja auf der Strecke gelassen wird. Und das versuchen wir mit Radikale Töchter und unserem Ansatz, aber ich habe das auch versucht, mit meinem Buch anzugehen und zu inspirieren, sich zu den eigenen Themen ja ins Verhältnis zu setzen, dazu ins Handeln zu kommen. Und das haben wir eben alle. Also wenn wir in eine Schulklasse gehen, in eine Berufsschulklasse und fragen, was möchtest du verändern? Was macht dich wütend? Dann hat das jeder Mensch. Die wenigsten von uns werden eben noch gefragt. Und ich glaube, da ist schon mal ein richtiger Ansatz.
Oder die individuelle Wut in politische Relevanz zu setzen. Also, ich glaube, das ist ja wie so eine Kraft von feministischem Aktivismus oder der feministischen Bande, dass man gegen die Individualisierung auch arbeitet und gemeinsam vielleicht auch es leichter fällt, gegen die Gleichgültigkeit zu arbeiten, oder?
Ja, also ich glaube, wir haben eben nicht ohne Grund in Deutschland auch einen Vorbehalt, über Gefühle zu politisieren. Ja, aufgrund unserer Geschichte. Und gleichzeitig sind wir eben an einem Punkt, wo gerade rechtsradikale Parteien genau diese Gefühle, diese Arbeit, diese politische Arbeit mit Gefühlen von Menschen, also mit ihrer Wut, mit ihrer Angst, instrumentalisieren für ihre Zwecke. Und da sehe ich das einfach als Riesengefahr, wenn etablierte demokratische Parteien sich davor zurückhalten, diese Gefühle bei Menschen zu benennen und auch ernst zu nehmen, weil sie sind nun mal da. Wir Menschen sind Gefühlsmenschen. Und was du sagst zur Wut, Wut war schon immer ein extrem mobilisierendes Gefühl. Also Wut hat dazu beigetragen, dass es Aufstände gab, dass die feministische Bewegung Menschen auf die Straße bekommen hat. So, das hat alles auch unsere politische Wut gemacht. Margarete Stokowski hat nun mal so schön gesagt, Wut ist nicht dasselbe wie Hass. Hass will Zerstörung, Wut will Veränderung. Und ich glaube, da wird ganz viel, auch in den letzten Jahren wurde da auch ganz viel vermischt, dass die sogenannten Wutbürger, ich gendere bewusst nicht, dass diese Wutbürger eigentlich Hassbürger waren, weil sie waren Menschen, die andere Menschen abgewertet haben, die eigentlich Hass verbreitet haben. So, und ich glaube aber, es braucht eigentlich uns WutbürgerInnen, und das sehen wir auch in den Workshops. Wir fragen ja oft nach dieser Wut bei den Menschen, und wenn Menschen dann eben aufschreiben, wie du auch sagst, so das macht mich wütend und das macht mich wütend, dann ist das ein wahnsinnig verbindender Moment. Das Wichtige ist nur, dass es dann ein Element gibt, wo wir sagen, okay, wir nehmen diese Wut und verwandeln sie in Mut, so nennen wir es bei unseren Workshops, also in was Positives, in etwas, wo wir in eine Schaffenskraft kommen, wo wir aufhören zu meckern und in dieser ohnmächtigen Wut stecken zu bleiben, sondern dann eben über Gemeinschaft ins Handeln kommen, auf die Straße gehen, Schilder basteln, lachen, humorvoll sind und wirkliche Veränderungen dadurch vorantreiben.
Ist das auch den Mutmuskel zu trainieren? Also ihr habt ja dieses Mutmuskeltraining. Ist das auch das, was da passiert?
Ja, also die Idee bei dem Mutmuskeltraining ist in erster Linie auch wieder so ein dämlicher Glaubenssatz, den wir uns oft sagen. So, es gibt mutige Menschen und es gibt Menschen so, ach, ich bin eben einfach nicht so mutig. Und Mut ist aber nicht etwas, was wir haben oder nicht haben. Das ist einfach was, was wir lernen können, wie ein Muskel, der trainiert werden darf. Und deswegen mag ich diese Idee von, wir gehen alle gemeinsam in ein Fitnessstudio und trainieren schön, das ist einfach was total Empowerndes. Und genau darum geht's. Also, es geht dann darum, diese Wut, die manchmal ohnmächtig macht, mit der man sich vielleicht auch alleine fühlt, die dann in den Raum zu tragen, sie öffentlich auch auszusprechen, dann zu formulieren, was ist es denn, was ich verändern möchte, und dann eben diesen Mut zu trainieren, aktionskünstlerisch. Also, wir probieren erste kleine Aktionen dazu auf. Manchmal Es ist ganz unterschiedlich, auch was für eine Gruppe da ist. Also für die einen, die waren natürlich schon wahnsinnig aktivistisch unterwegs und für die bedeutet das dann eher, dass es mutig ist. Ich weiß es nicht, zum ersten Mal mit Menschen ins Gespräch zu kommen, wo sie ganz genau wissen, die haben einfach eine wahnsinnig andere politische Haltung als sie und sie müssen diese Kritik aushalten. Aber manchmal sitzen da Jugendliche drin, da ist es mutig, vielleicht eine eigene Forderung auf dem Demoplakat zu schreiben und sich damit in die Öffentlichkeit zu stellen und zu sagen, ja, das ist ehrlich gesagt meine Haltung.
Ja, das finde ich richtig, richtig schön, und weil es ja auch gerade vielleicht auch so ein patriarchales Narrativ ist, dass nur manche Menschen Muskeln haben. Ich denke mal, nicht wenige Menschen fragen euch danach, das heißt ja radikale Töchter, wen das eigentlich meint. Also, wer sind diese Töchter? Was ja erstmal gegendert ist, aber genau, wer darf diese feministische Aktionskunst machen und wer wird da angesprochen vor allem?
Also wir mochten erstmal an diesem Begriff oder Wort Töchter, dass da so viel drinsteckt. Also dass Töchter oft so die Unterschätzten immer noch sind in unserer Gesellschaft, die Braven, die Angepassten. Auch, dass wir altersunabhängig Töchter sein können. Also ich kann mit 93 Tochter sein oder mit 1. Und für uns ist aber auch ganz wichtig zu betonen, dass Töchter für uns eben nichts mit dem Geschlecht zu tun hat, sondern eher mit dieser Zuschreibung des Unterschätztwerdens. Und deswegen auch die Kombination mit den radikalen Töchtern. So die freien Radikale sind sozusagen immer die, die die Veränderung bringen, die ja was Neues erkundigen. Und das wollten wir sozusagen damit ausdrücken. Auch ein kleines, so ein Zeichen dafür setzen oder uns das Radikal auch zurückholen aus der rechten Ecke. Als wir uns gegründet haben, wurde das Wort Radikal auch noch gar nicht so viel benutzt und dann kamen eben ganz viele Bücher, so sanfte Radikalität und radikale Zärtlichkeit und so weiter und so fort. Und da wurde dieser Begriff Radikal ja so eher mainstreamig auch eingeführt, glaube ich.
Aber hast du das Gefühl, dass schon manche sich auch an diesem Radikalitätsbegriff stoßen?
Ich glaube, jetzt mehr und mehr wieder. Also ich merke das richtig krass, dass das mehr und mehr ein Thema wird. Also, dass das vor allem in CDU-Kreisen, dass das ganz schnell eben mit ja, Steine schmeißenden Linken in Verbindung gebracht wird und eben gar nicht diese ja, Radikalität als sanfte Radikalität, radikal demokratisch. Also es ist ja letztlich ja, ein Begriff, der je nachdem, vor was er gesetzt wird, einen ganz anderen Kontext bekommt. Es war interessant, wir haben eine radikale Töchterschal, der ist sehr bunt und sehr nice und sieht freundlich aus und da steht auf der einen Seite eben auch Töchter und auf der anderen Seite Radikale. Und eine Kollegin von uns wollte damit in den Bundestag, weil ihre Tochter beim Girls Day zu der Grünen Fraktion wollte. Und sie durfte mit dem Schal nicht rein. Der Polizist hat sie aufgehalten und hat gesagt, Radikales wollen wir hier nicht. Super spannend, super, super spannend, sagt er im gleichen Moment, während die AfD-PolitikerInnen ein- und auslaufen.
Ja, das passt irgendwie, finde ich, aus meiner Sicht auch in dieses Bild, das ja auch so gemeinschaftlich, also vor allem der AfD oder anderen Rechtsextremen ja ausgehend gezeichnet wird oder die Diskursverschiebung, die stattfindet, ist ja, dass Linke praktisch extrem sind oder da so Radikalität als etwas, was von links kommt und was von rechts kommt, ist normal und neutral.
Ja, ich finde es halt sehr interessant, weil es zeigt auf, wie schnell man in Schubladen gesteckt wird, ohne dahinter zu schauen. Das ist auch ein totales Anliegen unserer Organisation schon immer gewesen, genau das nicht zu tun und diese Schubladen, die wir aber alle haben, auch bei uns selber zu erkennen. Deswegen war es uns wichtig, eben nicht aus den Großstädten heraus aktionskünstlerisch tätig zu sein, sondern eben Workshops zu geben, vor allem im ländlichen Raum, in Berufsschulen, also wirklich outside unserer Bubbles. Und das bedeutet eben, dass sowohl wir als TrainerInnen, aber auch die TrainerInnen die Teilnehmenden sehr schnell in Schubladen stecken, je nachdem, was für ein Spruch gebracht wird. Ich mag mein Auto total gerne. Das hat einen totalen Grund, warum ein Auszubildender das sagt, weil einfach kein öffentlicher Personennahverkehr da fährt. Du wärst dämlich, wenn du nicht auf dein Auto als Freiheitsinstrument angewiesen wärst. Aber natürlich, aus der Stadt kommend mit deinem Fahrrad, macht es erstmal nicht so viel Sinn. Und das ist so krass eigentlich. Wir haben uns natürlich bewusst auch dafür entschieden, dass wir diesen, ja, etwas kantigeren Namen als Organisation wählen, weil ja wir eben nicht uns dem hingeben wollten, dass man sich jetzt Demokratie e.V. oder sowas nennen muss, um Türen geöffnet zu kriegen an Berufsschulen. Und vielleicht war das am Anfang in Sachsen auf dem ländlichen Raum erstmal auch vielleicht ein Türenverschließer, unser Name. Und gleichzeitig hat es aber immer zu Gesprächen geführt. Und ich glaube, das ist wichtig in unserer Gesellschaft, dass wir da absolut im Gespräch bleiben müssen. Das ist eigentlich der Kern von Demokratie, auch über so erste Schubladen-Trigger-Momente hinweg, wo wir Menschen mit einer bestimmten Frisur oder einem Nasenring oder, weiß ich nicht, einfach in Schubladen stecken. Das ist fatal für unsere Gesellschaft und das ist ganz wichtig, dass wir uns alle, weil wir alle haben das in uns, dass wir uns alle da immer wieder hinterfragen und merken, wenn diese Schubladen aufgehen.
Absolut. Ich finde gerade auch nochmal mit diesem Töchterbegriff, ich finde es zum Beispiel auch voll interessant, weil zu mir hat mal in einem Workshop ein Cis-Mann gesagt, also als freundliche Kritik in Anführungszeichen am Feminismus, dass es ja für Männer gar nicht möglich ist, Feministen zu sein, weil es steckt ja Feminist drin. Also woher kommt die Angst, sich mit etwas zu identifizieren, gerade auch von vielleicht nicht weiblichen Personen, also vor allem von Cis-Männern, sich mit einem anderen Geschlechtbegriff zu identifizieren oder sich dem anzuschließen. Also für mich war das immer normal. Also ich musste mich mit Schüler identifizieren, als ich in der Schule war, weil es da noch keine gegenderte Form gab. Also ist das nicht schon ganz schön extrem oder radikal, das radikal für sich auszuschließen?
Ja, es ist schön, dass du es sagst, weil das macht uns auch immer total viel Spaß. Wir sagen gerne, bei Warner Brothers arbeiten doch auch ganz viele Frauen. Wenn die Frage kommt, arbeiten bei euch auch Männer? Und das ist wirklich genau das, was du sagst. Also da darf noch viel getan werden, dass sich auch männlich gelesene Menschen mit weiblich zugeschriebenen Begriffen dann auch identifizieren können, sich dem zugehörig fühlen können. Wir sagen auch immer, auch Männer können Töchter sein.
Und würdest du sagen, dass Feminismus zu radikal sein kann?
Nein, auch das, was der gesagt hat, ist ja so interessant, ne? Weil für mich bedeutet ja eigentlich Feminismus ein Kampf für Gleichheit. Also wir müssen diese Unterscheidung nochmal aufmachen zwischen Humanismus und Feminismus, weil beim Humanismus wir längst noch nicht da sind, dass Frauen, weiblich gelesene Personen gleich sind. Also wir sind so weit davon entfernt, immer noch. Wofür kriegen weibliche Organisationen Geld? Wofür kriegen Frauen Geld? Haben wir gleichen Zugang zu Bildung? Diese ganzen Themen, also ich könnte die jetzt runterbeten und die HörerInnen wissen das aber alle schon. Ich glaube, das ist einfach so wichtig, dass es diese Unterscheidung noch gibt und dass darauf hingewiesen wird und dass wir einfach so lange Feministinnen sein müssen, bis es zu dieser gleichen Gesellschaft kommt.
Laut den Menschenrechten und dem deutschen Grundgesetz darf es eigentlich keine Ungleichbehandlung geben aufgrund von Geschlecht. Die gibt es aber. Und die Einforderung dieser gleichen Rechte von FeministInnen wird als radikal betrachtet. Und irgendwie finde ich das Ganze ganz schön paradox. Also.
Ich denke, da sind wir wieder auch bei diesem Thema dieses Schubladen. Schublade geht auf. Ich nenne mich Feministin. Ich glaube, da waren wir vor ein paar Jahren schon mal weiter. Das finde ich ganz interessant zu beobachten, dass wenn man das jetzt benutzt, eben auch wie mit unserem Namen Radikale Töchter, dass man in so eine ganz bestimmte Ecke auch gestellt wird und dass es eben nicht darum geht, was du jetzt gerade beschrieben hast, nämlich eigentlich einfordern, dass Artikel 1 in unserem Grundgesetz, die Würde des Menschen ist unantastbar und wir alle sind gleich, ja, sondern dass das irgendwie, ja, mit irgendwas assoziiert wird, was Männer diskriminiert. So, das ist, ja, ich glaube einfach, die Frage ist halt, wie treten wir dem entgegen? Und ich glaube, das Wichtige bleibt da, dass wir öffentlich sagen, ja, ich bin Feministin und das auch immer wieder erklären und das auch benennen. Und ja, wir sind eine feministische Organisation, wir haben feministisch-demokratischen Ansatz, weil ich glaube, wenn wir aufhören, das zu sagen, nur weil wir nicht wollen, dass bestimmte Schubladen aufgehen bei anderen, dann ja, verschlechtern wir das Gesamtproblem eigentlich damit. Es ist so ein vorauseilender Gehorsam zu einem bestimmten Mainstream, der in eine Richtung geht, der einfach überhaupt nicht gut ist.
Eine gesamtgesellschaftliche Voraussetzung wäre, sich mit Feminismus auseinanderzusetzen, wäre wirklich mit den eigenen misogynen Denkmustern anzufangen. Und zwar sich einzugestehen, dass man weiblichkeitsabwehrende Anteile in sich hat, also dass man weiblich assoziierte Eigenschaften abwertet. Und zwar wirklich sehr breit. Also damit meine ich jetzt nicht nur Weiblichkeit als Wort, sondern weiblich assoziierte Eigenschaften, welche Bereiche des sozialen Lebens wir mit Weiblichkeit assoziieren und für sich selbst auch zu sagen, warum wehre ich das eigentlich für mich so ab oder warum rate ich das so down? Und das passt, glaube ich, vielen nicht in ihr Selbstbild, weil sie sich eben so sehen als Humanisten oder so oder HumanistInnen oder als DemokratInnen.
Ja, das hast du so richtig gesagt. Ich glaube, es wäre voll cool, weil das so wichtig ist, was du gerade ansprichst. Kannst du da zum Beispiel nochmal geben zu diesen weiblichen Anteilen, die abgewertet werden?
Ja, also zum Beispiel, was du vorhin mit dem Beispiel schon gesagt hast, mit dir der Care-Arbeit im Hintergrund, also allein Care-Arbeit, aber auch sowas wie Irrationalität vor Emotionalität zu stellen. Ist es nicht ziemlich cool, wenn man beides kann? Oder Stärke, Schwäche? Ich lieb's total, wenn Leute auch mal sagen, ey, ich fühle mich gerade einfach ausgelaugt und ich bin am Ende und ich fühle mich schwach. Also ist das nicht ziemlich stark?
Ja, also mega gut, dass du die Beispiele nochmal gebracht hast. Das ist auch mein Ansatz im Buch zum feministisch-demokratischen Handeln, weil es eben genau um diese, sage ich mal, eher weiblich zugeschriebenen Aspekte geht, nämlich, dass es nicht um das Ergebnis so sehr geht, zum Beispiel, sondern mehr um den Prozess, also dass ich die Demokratie als eine konstante Beziehungsarbeit auch wahrnehme, in der ich mich ausprobiere, darin scheitere, aufstehe, weitermache. Und dieses sehr prozesshafte und auch offene ist auch etwas, was ja in dieser, wir müssen gute Ergebnisse haben, die Zahlen müssen stimmen, die Wirkung muss sitzen. Dieser Ansatz passt nicht auf politische Bildungsarbeit oder auf Demokratiearbeit. Und diese Brille des daraus, aus dieser feministischen Brille noch mal viel mehr zu sehen, die macht auch Demokratiearbeit stärker, resilienter, auch das, was du gesagt hast, das offene Teilen von Gefühlen, also mit seiner Trauer, mit seiner Ohnmacht, mit seiner Wut ins Gespräch zu gehen, damit offen umzugehen, das hilft auch wissenschaftlich nachgewiesenermaßen viel mehr, um ganz schnell auch resilient darüber hinwegzukommen und dann morgen oder übermorgen wieder ins Handeln zu kommen. Jetzt habe ich aber auch natürlich einen männlichen Mindset. Ja, dann bist du wieder leistungsfähiger, wenn du dich deinen Gefühlen stellst. Aber es tut einem auch eigentlich einfach viel, viel, viel besser, als sie wegzudrücken, als sie nicht wahrzunehmen. Und ich denke, da dürfen wir als Gesellschaft noch viel, viel mehr lernen. Ich glaube auch, was ich unbedingt einfordern würde, ist ein Fach, wo es um Gefühle geht, um Emotionen geht in der Schule, dass wir als Kinder lernen, damit umzugehen, sie zu fühlen, sie zu benennen. Wir wären tatsächlich wahrscheinlich auch eine andere Gesellschaft, wenn wir damit lernen würden, besser umzugehen. Aber Gefühle werden ja, wie du sagst, einfach so, ach, den Frauen zugeschrieben. Und ja, da waren wir schon mal weiter, habe ich das Gefühl. Das geht gerade wirklich zurück. Also voll gut, dass wir da sehr, sehr viel drüber sprechen und das weiterhin öffentlich machen.
Ja, du schreibst auch in deinem Buch so ein paar Beispiele, wo ihr das auch bei den radikalen Töchtern so gemerkt habt, dass ihr da in so patriarchale Mindsets verfallt, also und dann so euch selbst so ertappt und dann so überlegt, wie können wir damit umgehen. Magst du da vielleicht so ein kleines Beispiel nennen, um es auch vielleicht für die Hörenden so ein bisschen greifbarer zu machen, was du damit meinst?
Ja, also ich würde sagen, ich würde mich immer Feministin in Progress nennen, weil diese patriarchale Leistungsgesellschaft, die sitzt super tief in mir drin. Und das heißt, das ist ein ständiger Prozess, und ein immer wieder Licht drauf scheinen. Und das ist ganz spannend. Wir befinden uns immer noch in einem feministischen Gehaltsmodellprozess, den wir mit dem Team gemeinsam aufsetzen und es eben viele Gespräche dazu gibt, so wie wollen wir entlohnen, welche Werte wollen wir ja bezahlen in unserer Organisation und dadurch eben auch denen einen Wert geben. Was spielt da beispielsweise auch die eigene finanzielle Herkunft für eine Rolle? Spielt Klasse mit rein oder Care-Arbeit an Verwandten oder Ehrenamt? Solche Themen. Und da dürfen wir viel diskutieren und da merken wir ganz konkret, dass man da so an eigene patriarchale Themen rankommt. Alleine schon zu merken, wenn eine andere Person Geld bekommt für etwas, was vielleicht für mich nicht okay ist in dem Moment, heißt es aber nicht, dass ich dadurch weniger bekomme. Also alleine das, dass wir gemerkt haben im Team, das bedeutet nicht, dass wir weniger bekommen. Nur weil die Person für, weiß ich nicht, ihre drei Kinder mehr Urlaub bekommen soll. Uns wird nichts weggenommen. Ich glaube auch, der Schlüssel ist so wirklich mit so einem liebevollen Blick auf sich selber, weil das ist nämlich auch wiederum dann dieser patriarchale Blick, so Mann, was bin ich für eine unheilende Person oder sowas in diesem Moment. Und ja, ich glaube, wenn man diesen feministischen Blick dann ernst nimmt, darf man da ganz liebevoll auf sich gucken und sagen, ah, interessant, da
Ja.
meldet es sich wieder, das Patriarchat, was wird mir denn da weggenommen? Eigentlich gar nichts, alles, alles gut. Und ja, das ist so ein konstantes Üben und
Ja.
Lernen. Und er gibt mir aber auch total viel Mut, dass ja man gar nicht so ein feministisches Grundwissen oder sowas dafür braucht. Also dass das genauso in der Berufsschule voller Männer in einer kleinen Gruppe funktioniert, wo am Anfang so dämliche Sprüche sind und dumm rumgefrotzelt wird und so. Und dass, wenn man dann aber anfängt, sich selber zu öffnen, auf Augenhöhe zu gehen, Fehler zuzugehen, dass diese Kultur ganz, ganz, ganz schnell etabliert werden kann, dass da so viel Offenheit und Kreativität herrscht. Also das gibt mir total viel Hoffnung, wenn gleichzeitig politisch das alles andere als gut aussieht gerade.
Dein Buch hat den Untertitel ja gegen die Gleichgültigkeit. Vielleicht als letzte Frage, wir hatten das kurz schon angesprochen mit diesem Thema, wie konnte es so weit kommen? Spielt da Gleichgültigkeit eine Rolle und wie spricht man mit Menschen, die sich vermeintlich als gleichgültig identifizieren?
Also Gleichgültigkeit ist manchmal auch eine Schutzstrategie von denen, die vielleicht sogar am allermeisten fühlen, aber nicht gelernt haben, wie werde ich selbstwirksam, was kann ich überhaupt tun. Und dann, das sehen wir auch bei unseren Jugendlichen, wenn wir fragen, bist du politisch oder was macht dich wütend, ist eigentlich das Krasseste, dass dann manchmal so einfach so ein Schulterzucken kommt. Ist mir alles egal. Dabei sind das meistens die Leute, die am allermeisten fühlen und die ganz, ganz, ja, zarte Seelen haben. Und ich glaube, dagegen hilft eben eine Anleitung oder Vorbilder oder jemand, die sie sehen, die handeln, die auch was verändern konnten mit ihrem Handeln. Und dagegen ist in meinen Augen eben Aktionskunst eines der allerbesten Tools, weil es Gemeinschaft stärkt, weil es eben nicht darum geht, dass ich dadurch die Welt verändern kann. Aber ich erzähle in dem Buch von so vielen Beispielen, wo Menschen dann ins Handeln gekommen sind, auf die Straße gegangen sind, gemeinsam gestickert haben, gemeinsam gelacht haben, gemeinsam Aktionen gemacht haben. Und das eben so ein Gemeinschaftsgefühl gegen diese Gleichgültigkeit in die Wege gesetzt hat. Und wenn man jetzt Menschen in Sachsen-Anhalt fragt und Initiativen, mit denen wir teilweise zu tun haben, das ist eine geile Gemeinschaft und ein Zusammenschluss, gerade auch über sehr viele Bündnisse hinweg, dass sie aktiv werden, zusammensitzen, handeln. Und ich hoffe, hoffe wirklich sehr, dass dieser Mut oder dass wir ein bisschen dazu beitragen können, dass dieser Mut erhalten bleibt und diese Lust zu handeln.
Ich finde, das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Am Ende der Women's Bar frage ich immer die GästInnen, was sie gerade medial so empfehlen könnten. Also vielleicht zu dem Thema, aber auch, wo sie sagen so, ey, das beschäftigt mich gerade oder das lese ich gerade und das nimmt mich richtig mit und das finde ich richtig cool. Oder den Film habe ich gestern gesehen oder letzte Woche und da bin ich echt so, da hänge ich manchmal noch drin. Oder diese oder jene Initiative, die finde ich einfach nur unterstützenswert und geil. Ich empfehle euch. Aber vielleicht hast du ja auch noch jemanden oder ein Medium in petto.
Konsumierbar.
Also ich höre gerade sehr gerne Hörbücher und ich habe Yesteryear gehört, wo es um so eine Tradwife geht in den USA. Super krass zu empfehlen, weil es so eine Gesellschaftskritik ist an unserer Zeit gerade und die wird sehr auf die Spitze getrieben. Und ich höre auch als nächstes Prima Facie, wird es ausgesprochen. Auch ein großartiges Buch,
Ja.
wo es um die Kritik am Rechtssystem geht, um das Thema Klassismus auch darin und aber auch wie sexuelle Belästigung, Übergriffe an Frauen immer noch von unserem Rechtssystem auf eine Art und Weise behandelt wird, die so ungerecht ist. Super geschrieben auch. Und ansonsten, vielleicht als letzte Empfehlung an euch alle, sucht euch eine Initiative und wenn ihr könnt, spendet doch monatlich 5 € oder 3 €. Das macht wirklich einen totalen Unterschied, egal wie klein die Summe es ist. Und wenn ich hier einfach alle Hörerinnen ansprechen könnte, dass sie für etwas, was ihnen am Herz liegt, sei es Seenotrettung, sei es politische Bildungsarbeit, etwas geben, das macht einen totalen Unterschied in der Masse. Und ich kann es nur immer wieder betonen, do it.
Danke dir, schön, dass du da warst. Ich empfehle auf jeden Fall allen nochmal das Buch Machen macht Mut von Ceci Leonard. Danke, dass du da warst.
Dankeschön.
Women's Bar. Deine feministische Bühne.
Trust me once.
It's not bad.